Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Es soll Fortschritte geben bei den Verhandlungen über eine Feuerpause im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas in Kairo. Das hat heute Vormittag das ägyptische Staatsfernsehen berichtet. Die Vermittler bei diesen Verhandlungen wollen eine Freilassung der immer noch 130 Geiseln aus der Hand der Hamas erreichen, noch vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan in einer Woche. Und dafür sollen die Kämpfe im Gazastreifen für 6 Wochen unterbrochen werden. Wir wollen jetzt auf ein Buch eines Autors schauen, der aus palästinensischer Perspektive über den Krieg in Gaza schreibt. Das ist der Schriftsteller und Politiker Atef Abu Saif. In dieser Woche erscheint sein Tagebuch aus Gaza in einer englischen Ausgabe. Don't Look Left, also schau nicht nach links, heißt dieses Buch. Mein Kollege Martin Gerner hat dieses Buch gelesen, wie er überhaupt sehr viel liest über den israelisch-palästinensischen Konflikt. Guten Tag, Herr Gerner.
Guten Morgen.
Stellen Sie uns den Autor doch bitte erstmal vor. Was für ein Schriftsteller, was für ein Politiker ist Atef Abu Saif?
Ja, eine schillernde Persönlichkeit, gemessen an der arabischen Literaturszene, in der er doch relativ bekannt ist. Er hat 5 Romane geschrieben. Er ist der Autor 2 Kurzgeschichtensammlungen. Er hat Theaterstücke verfasst. Er ist regelmäßig Kolumnist und kommentierend, nicht nur für Nahostzeitungen und Zeitschriften. Der ein oder andere hat ihn möglicherweise zu Beginn dieses Nahostkrieges im Spiegel, in Le Monde, in The Guardian gelesen, wo er Exzerpte dieses Buches vorgestellt hat und andere Kurztexte essayistischer Natur. Von ihm ist 2015 ein erstes Gaza-Tagebuch erschienen. Damals, 2014, gab es einen weiteren Gaza-Krieg. Das ist auch in deutscher Übersetzung vorliegend und ist das Frühstück mit der Drohne von einigen Kritikern als ein Klassiker der Kriegsliteratur benannt. Es finden sich Vorworte von Noam Chomsky in einigen seiner Werke, also der Ikone der US-Friedensbewegung. Schillernd aber auch deshalb, weil er eine politische Tätigkeit hat. Er ist, Sie haben das angedeutet, amtierender Minister für Kultur in der palästinensischen Autonomiebehörde. Jetzt habe ich mich gefragt, was macht man da? Fragen wir uns wahrscheinlich alle aktuell. Also er erstellt aktuell zum Beispiel ein Inventar, einen wissenschaftlichen Bericht zusammen mit internationalen Organisationen für Kulturschutz über die Anzahl und Ausmaße der zerstörten Archive, Bibliotheken, Universitätsbibliotheken, Museen, auch getöteter Mitarbeiter dort, um ja eventuell durch Quellenbelege dies auch noch völkerrechtlich relevant zu machen, sofern es dazu kommt.
Und dieses Buch, ich habe es gesagt, das ist ein Tagebuch aus dem Gazakrieg, Don't Look Left. Wie oder was erzählt er jetzt aus diesem Krieg in dem Buch?
Erzählt eigentlich wie eine Dienstreise. Er ist zwar aufgewachsen und geboren in Gaza, in Jabalia, in dem Flüchtlingslager, und ist aber die letzten Jahre wegen der Tätigkeit für die palästinensische Autonomiebehörde in Ramallah wohnend und ist eigentlich zu einer Dienstreise auch am 7. Oktober dort gewesen mit seinem Sohn Yasser und gerät also in diesen Krieg. Er hat Schwiegereltern und Brüder und Schwestern in Jabalia und wir werden Zeuge über seine Beschreibung. Das sind 85 Tage in 85 konsumierbaren Kapiteln, wie er eigentlich seine Heimat, sein Heim verliert, zum Kriegsflüchtling in der eigenen Heimat wird, mit einem Eselskarren dann in dieser kurzen, wir erinnern uns, Ende November gab es eine kurze Feuerpause, in dieser Feuerpause mit einem Eselskarren nach Rafah in die Nähe der ägyptischen Grenze sich begibt, wo er dann auch das Glück hat, ausreisen zu können. Das Ganze natürlich, und das ist ihm bewusst, und das kennen wir auch aus dem anderen großen Krieg aktuell in der Ukraine, wie verarbeitet man solche frischen Eindrücke? Kann man überhaupt, also wir erinnern uns an Autoren nicht nur aus diesen beiden Kriegen, dass eine Ohnmacht, eine Unfähigkeit zu schreiben manchmal parallel mit solchen Kriegen einhergeht. Wir haben einen O-Ton vorbereitet, wo ich ihn befragt habe zu Motivation und Inhalt, wie er das sieht aus seiner Sicht. Vielleicht können wir da mal reinhören.
Das tun wir.
It was not meant to be a literary text. It was meant to be like a testimony of life that those people, that nobody hears of, by the way, their lament and sorrow and grief when they see their beloved.
Ich bin ohne eine literarische Absicht an das Buch rangegangen. Ich wollte vor allen Dingen Zeugnis ablegen über die Leben der Menschen, ihre Schicksale, von denen niemand gehört hat, über Trauer und Leid von Menschen, deren Angehörige vor ihren Augen in Stücke zerrissen werden und die dem ohnmächtig zuschauen müssen.
I'm happy to see my friends in the book. I'm happy to see my streets, the alleys of the camp where I live, because everything is destroyed now. So this book is kind of the memory that was not lost when the place is lost.
Ja, er sagt, oft kamen Nachbarn zu mir in Rafah und baten mich, ihre Geschichten aufzuschreiben. Sie wollten, dass jemand die Namen der Sterbenden hört und nennt, bevor jegliche Erinnerung ausgelöscht ist. Und was wir eben noch gehört haben, sagt er, er weint darüber manchmal. Aber er sagt, das Buch ist ein Gedächtnis für einen Ort, den es nicht mehr gibt. Nur die Erinnerung lebt fort. Also einerseits privilegiert, welcher Autor hat schon Menschen, die ihm zu ihm kommen und ihm die Geschichten erzählen, aber vor dem Hintergrund der Tragik und der Schwere erfahren wir hier eigentlich über das Entstehen von Literatur in existenziellen Momenten. Mhm. Ich würde sagen, es geht sehr viel um Conditio Humanae und eigentlich der Kern dessen, was existenzielles Leben ausmacht. Der Chronist des Augenblicks, der Chronist des Überlebens.
Und ist das dann, wenn er diesen Auftrag bekommt von den Menschen, die zu ihm kommen und sagen, schreib die Namen auf, erhalte die Erinnerung an die Menschen, die hier sterben, ist das Buch dann so etwas wie eine Litanei dieser vielen Tode?
Der Tode, aber auch des Lebens und des Überlebens. Das ist vielleicht auch das Spannende an diesem Buch, dass man, er stellt ja seine Nachbarn vor, das Café, in das er geht, solange er noch gehen konnte. Wir kriegen Namen und Personen und Gesichter, soweit es eben geht, konkret geschildert. Das ist vielleicht nicht wenig in diesem Konflikt, denn vergessen wir nicht, wir sind eigentlich in einer Realität, wo immer noch Militärzensur herrscht und auch freie Quellen wenig zugänglich sind. Insofern ist, so subjektiv und persönlich es ist, ist das ein seltener und erster Ansatz, diesem Krieg aus palästinensischer Weise ein Gesicht zu geben.
Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass es ein älteres Buch gibt von Atef Abu Saif, Frühstück mit Drohne, 2015, eben auch auf Deutsch erschienen, im Zürcher Unionsverlag, auch ein Kriegstagebuch. Würden Sie sagen, oder wie würden Sie sagen, wie ergänzt dieses ältere Buch den Blick aufs Heute?
Es ist für mich beim Lesen, und ich habe die beiden Bücher parallel gelesen, frappierend ähnlich auf der einen Seite, obwohl natürlich in 10 Jahren auch dieser Krieg rein technologisch eine neue Dimension erfahren hat. Aber die Drohne ist, auch wenn er sie subjektiv wahrscheinlich heranzoomt, literarisch aufbaut, die Drohne ist tatsächlich so präsent wie auch in diesem Krieg jetzt. Vor allen Dingen spannend ist aber die Suche nach Orientierung literarisch in dem, was Leben und Überlebensmuster sind. Also man weiß ja nie, er weiß nie, wo es einschlägt. Das kann jederzeit sein. Und trotzdem ist es spannend zu lesen, wie schafft ein Mensch sich Orientierung, Halt auch im Chaos, ein Schein von Prinzipien, über die er schreibt, dass er sich danach manchmal so lächerlich wie wichtig vorkommt. Denn ohne einen Halt, eine Orientierung im Chaos, und sei sie imaginär, ist es schwer zu überleben. Zu diesem existenziellen Moment vielleicht noch ein Zitat, das ich aus diesem Buch jetzt mal vortrage. Den Tod zu sehen, ihn zu berühren, seinen Speichel zu riechen, ihn in den Händen zu spüren, um dich herum, an jeder Straßenecke, seiner Rohheit, seiner Gewöhnlichkeit, seiner Gnadenlosigkeit zuzusehen, dabei zu sein, wenn zerfetzte Körper gestapelt werden wie Prüfungsbögen am Ende eines Schuljahres, wie zerrissene Briefe eines zurückgewiesenen Geliebten, wie die Papierstöße in der hintersten Ecke eines bankrotten Geschäftes. Hier ein Bein, dort ein Arm, ein Auge, ein abgetrennter Kopf, Finger, Haar, Gedärme. Nichts gehört noch zusammen, dem Tod nah zu sein, der Leben die Schönheit entreißt, wie er alles Leben mit einem Taschenspielertrick in seine Gewalt bringt. Zitat Ende. Also die Kraft zu schreiben, das ist vielleicht noch diese diese Rückseite der Medaille. Im nächsten Moment schreibt er über die Hoffnung. Da fasse ich jetzt nur mal zusammen. Seine Quintessenz ist, trotzdem bleibt einem in allem die Hoffnung, auch gegen F-16-Drohnen und Panzer. Er schreibt, die Hoffnung ist deine einzige Waffe, lass sie nicht los.
Dieses Buch Don't Look Left, das erscheint jetzt in dieser Woche in einer englischen Ausgabe. Damit erscheint dieses Tagebuch erstmals. Haben Sie etwas in Erfahrung bringen können, ob es auch eine deutsche Ausgabe geben soll?
Vorerst ist das nicht geplant. Ich habe den Unionsverlag, der sein altes Werk übersetzt hat, das gefragt und habe nicht so richtig eine Antwort bekommen. Aber eine Antwort bekommen habe ich vom englischen Verlag, der interessanterweise das Buch in 11 Ländern die Rechte schon verkauft hat. Unter anderem in EU-Ländern wie Spanien, Portugal, in den USA, Indien, Japan. Aber deutsche Verleger haben bisher eine Absage ihm erteilt. Das mag daran liegen, dass sich Atef Abu Saif etwas schwer tut, den Angriff der Hamas auf Israel am Anfang dieses Buches klar auszusprechen. Da kann man jetzt spekulieren, wir würden das erwarten. Es würde es ihm wahrscheinlich auch leichter machen, fehlt aber in diesem Buch. Und das mag der Grund sein dafür, dass der englische Verleger schreibt, die deutschen Verlage sind kompliziert. Seriöse Redakteure haben gesagt, sie wollten sich nicht einmischen, unparteiisch bleiben, das sei ihnen zu kompliziert. Also da kriegen wir eine Ahnung davon, dass die deutsche Debatte nochmal einen ganz anderen Blick leistet auf diese Literatur, die anderen, zumindest vom Kauf der Rechte, erstmal konsumierbarer erscheint.
Das heißt, was meinen Sie damit? Er scheut sich davor, den Angriff der Hamas auf Israel klar auszusprechen. Erwähnt er diesen Angriff überhaupt?
Das ist die Leerstelle, würde ich sagen. Also im Französischen gibt es ja in der Schule Bewertungen und eine Bewertung für die Note 4, glaube ich, heißt peut mieux faire, kann besser machen. Also das würde man doch hier gewünscht haben, dass er Ursache und Folge klarstellt. Aber wiederum, wenn man weiß, dass Atef Abu Saif von der Hamas ein- oder zweimal, wenn die biografischen Angaben stimmen, krankenhausreif geschlagen wurde, dass er ähnlich wie andere Autoren nicht zum Mainstream und eine Randposition des Dialoges vertritt, dann ahnt man auch, dass das möglicherweise mit Gefahrenmomenten zu tun hat für ihn oder mit Erwägungen in der Hinsicht möglicherweise, die wir hier gar nicht in der Lage sind zu denken.
Das Buch von Atef Abu Saif, Don't Look Left, ein Tagebuch aus dem Gazakrieg, erscheint in dieser Woche in einer englischen Ausgabe. Ich habe mit Martin Gerner über dieses Buch gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.